Vor einiger Zeit hat Isabella mich gefragt, ob ich irgendetwas mal über die Reformation mache. Damit habe ich mein Versprechen eingelöst mit der letzten Reformationspredigt jetzt am heutigen Morgen. Ich habe mit euch angeschaut, die Sola oder Solus, wo man irgendwie so die reformatorischen Grundsätze wunderbar kann zusammenpacken oder auf den Punkt bringen. Und heute ist für mich eigentlich so ein bisschen der Höhepunkt. Der zweite Höhepunkt ist für mich Soli Deo Gloria gewesen. Und ich bin froh, dass Solus Christus allein Jesus dem nicht widerspricht. Ihr seht da vorne ein Bild vom Lukas Cranach. Die von euch schon im zweiten Werk gewesen sind, sind sicher die Lutherkirche anschauen und haben das Bild gesehen, unten dran beim Altar. Ein wunderschönes Bild, auf der einen Seite der Martin Luther am Predigen, da von der Kanzel oben runter. Das ist eine Kanzel, gell? Das, was da vorne ist, ist ein Stehbildli. Auf der anderen Seite seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Und der Lukas Cranach, er hat es auf den Punkt gebracht, der Luther hat wollen den Menschen Jesus vor Augen malen. Solus Christus, nur Jesus allein. Wenn wir von der Reformation her denken, dann ist es klar, Jesus ist der einzige Mittler zu Gott. Er hat das selber gesagt im Johannes 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als ausser durch mich. Wir haben auch gehört, jetzt schon zweimal eben den Luther mit seinem Turmerlebnis, wo er es plötzlich gemerkt hat, es braucht keine Vermittlung, man muss nichts zahlen, damit die Schuld vergeht, sondern Jesus Christus allein genügt. Ich habe mich dann gefragt, wie bei den anderen Reformationspredigten auch, ist das alles, was man sagen kann zum Thema Solus Christus? Und ich habe gefunden, nein, das wäre mir zu wenig Fleisch im Knochen. Weil es ist zwar die Mitte der Verkündigung, aber es gibt noch einen Teil vorher und es gibt einen Teil auch nachher. Und das möchte ich mit euch gern heute Morgen anschauen. Und ich nehme euch mit in ganz einen spannenden Brief hinein, im Brief an Kolosser. Und das, was wir da hören, ist wirklich kolossal. Kolossal kommt übrigens von Kolosse. Der Paulus, er hatte dort die Herausforderung gehabt, dass er mit ihrer Lehre konfrontiert war. Der Epaphras hat ihm erzählt, wie es da in seiner Gemeinde ist. Paulus ist selber nie in Kolosse gsi und als Antwort auf die Sorgen, die der Epaphras mitgenommen hat, hat der Paulus den Brief geschrieben. Und er hat im ersten Kapitel, nachdem er ein Gebet auch bettet hat und aufschreiben lassen hat, kommt er nachher auf Jesus zu reden. Und ich glaube, das ist wirklich im ganzen Neuen Testament eigentlich der schönste, der herrlichste, der grösste Lobpreis über Jesus, den ihr irgendwo finden könnt, so am Stück. Bibelausleger, die sind sich nicht ganz einig, ob das schon ein Lied war in der ersten Kirche, wo der Paulus da einfach aufnimmt. Ich habe mich dann gefragt, welche von unseren Lobpreislieder überdauern, Jahrtausende. Manche vielleicht schon, andere sind manchmal bloß ein halber Satz, wo man 200 Mal singt, dann kommt die vielleicht nicht rein. Andere haben gesagt, wahrscheinlich hat der Paulus selber den Christus-Hymnus gedichtet. Wie auch immer. Er ist wirklich unübertrefflich. Der Paulus fängt mit dem Gedanken an, der Sohn, und da geht es um Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gell? Ein Lehrer war immer ganz gemein und hat dem Kind gesagt, zeichnet mir auf einem Blatt, so dass ich es erkennen kann, Luft. Ja, wie willst du jetzt Luft malen? Das ist ziemlich schwierig. Ich glaube, ich hätte das Blatt wieder abgegeben. Aber vielleicht könnte man auch einen Baum zeichnen, und wo da im Herbst seine Blätter verliert, was sich in einem Sturm wirkt. Aber Luft zeichnen, das ist ziemlich schwierig. Und noch schwieriger ist es eigentlich für uns Menschen, dass wir irgendwo uns eine Vorstellung machen über Gott. Weil Gott ist ein unsichtbares Wesen. Und wenn der Paulus da schreibt, der Sohn ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott, dann hat er wahrscheinlich von der Idee her daran gedacht, an einen Siegelstempel und an ein Siegel. Da, wo du auf dem Siegel siehst, das ist das Gegenstück zum Siegelstempel. Und genau so ist Jesus das genaue Abbild, genau das genaue Ebenbild, das genaue Bild von dem, wer Gott ist. Im Johannes 1, Vers 18, dort schreibt der Johannes, niemand hat Gott je gesehen. Gell, wir wissen, der Mose hätte also einen Blick können tun auf Gott, aber wirklich gesehen hätte niemand. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt, jetzt. Und das ist ganz wichtig. Ich habe mit dem Martin auch schon spannende Gespräche gehabt. Und einmal ist auch das Thema aufgekommen, dass man manchmal im Geschäft darüber diskutiert, beten wir denn nicht alle zum gleichen Gott? Und ich habe das auch schon gehört von Leuten, die in Freikirchen gehen, die haben anderen auch schon gesagt, ja, wir glauben alle an den gleichen Gott. Das Problem ist einfach, wenn Jesus uns gezeigt hat, wie Gott wirklich ist, dann kann ich nicht mehr sagen, zu Allah zu beten, der ganz andere Vorstellungen hat, das ist der gleiche Gott. Dass es bloß einen Gott gibt, das glaube ich auch. Und der sitzt zuoberst oben und der hat sich uns gezeigt in Jesus Christus. Und bringt einmal bei solchen Diskussionen Jesus mit ins Spiel, dann entscheiden sich Geister. Weil miteinander zu Jesus Christus beten, das kann man nicht. Aber es scheint möglich zu sein, in verschiedenen Orten, zum Beispiel in Berlin, mit einem All-Religionen-Haus, dass man zu einem Gott kann beten, aber zu Jesus kann man nicht beten miteinander. Da merkt ihr, das stimmt nicht. Das ist eine Irrlehre. Ausser es stimmt nicht, was die Bibel uns sagt. Aber ich glaube, dass Jesus wirklich auf die Welt gekommen ist, um uns eben zu zeigen, wie Gott ist. Und er ist Gott auch selber. Im Hebräerbrief nimmt der unbekannte Autor auf und die Neue Genfer Übersetzung übersetzt das ganz toll. Jesus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Das ist noch wichtig, um das im Auge zu haben. Weil auch in der Politik redet man oft davon, wenn es zum Beispiel darum geht, ungeborenes Leben zu schützen. Dann redet man davon, dass auch schon so ein Kind im Bild von Gott geschaffen ist. Es ist Gottes Ebenbild und das stimmt. Bloß der Unterschied zwischen jedem Mensch und Jesus ist, dass Jesus als Mensch der unverfälschte Ausdruck von Gott war. Wenn ich anhand von deinem Verhalten, von deinen Gedanken müsste beurteilen, wie Gott ist, weil du Gottes Ebenbild bist, dann hätte ich berechtigte Zweifel, dass Gott gut ist, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist. Weil wir als Menschen, wir sind zwar ursprünglich im Bild von Gott geschaffen worden, aber mit dem Sündenfall ganz am Anfang, dort ist etwas in unser Leben hineingekommen, in unsere Menschheit hineingekommen, wo sich wie eine schlechte Kopie auch weiter kopiert. Ich weiss das von mir selber, ich kann auch nicht im Spiegel schauen und sagen, wow, das ist jetzt das unverfälschte Abbild von Gott. Nein, das ist es sicher nicht. Aber Jesus ist es wirklich gewesen. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, was Gott denkt, wie er empfindet, dann müssen wir uns ein Bild machen über Jesus. Und das ist dann das, was dann jemand sehr ablehnen wird, weil er denkt, alle glauben an den gleichen Gott. Das stimmt nicht. Und da möchte ich mit euch ein bisschen neuer noch anschauen. Der Paulus schreibt dann weiter, Jesus ist der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Und jetzt könnte man vielleicht ein kleines Problem bekommen. Das ist wie wenn du bei einem wunderbaren Essen bei den Hors d'œuvre bist, da bei diesen Vorspeisengeschichten, und du hast irgendetwas verwünscht und jetzt hast du ein bisschen daran zu beissen. Und wenn das jetzt sich nicht so gut verdauen lässt, dann ist dann der ganze Hauptgang schwierig. Und vielleicht hast du als Bibelleserin oder als Bibelleser da auch ein Problem. Wie bitte? Ist jetzt Jesus Gott gewesen, von Ewigkeit zu Ewigkeit? Da steht, er ist der Erstgeborene gewesen. der über der ganzen Schöpfung thront. Und jetzt ist es wichtig, jetzt muss man ein bisschen Griechisch können und wissen, dass der Erstgeborene nicht bloß bezeichnet, ob du der Erste bist in einer Familie, sondern der Erstgeborene, da bezeichnet man auch jemanden, der eine Vorrangstellung hat. Und schon im Alten Testament, dort heisst es in einem Psalm, dass der David der Erstgeborene war ist als Herrscher. David war nicht der Erstgeborene, einer von diesen Kleinen dort, die man ja noch vergessen hat, wo Schöfli gehütet hat, wo der Prophet gekommen ist. Und das ist ganz wichtig. Da meint der Paulus, der Erstgeborene, der, der eine überragende Stellung hat. Und die Neue Genfer Übersetzung schreibt darum auch richtig, wo über der ganzen Schöpfung steht. Dass Jesus nicht ein Teil der Schöpfung ist, das werden wir gerade noch sehen. Und dann, durch ihn ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles. Mir hat das Bild so gut gefallen. Ich habe noch nie ein Flusspferd von hinten gesehen. Aber wenn du denkst, durch Jesus ist alles geschaffen worden. Durch ihn. Manchmal sagen wir, Gott ist der Schöpfer, Jesus, der Erlöser, der Heilige Geist, hat etwas mit der Kirche zu tun. Aber das stimmt so nicht. Jesus ist der, durch den alles geschaffen worden ist. Und wenn du das nächste Mal Zweifel hast, ob Gott mit deiner Situation klarkommt, ob Jesus das irgendwie noch im Griff hat, dann fang vielleicht einmal an, ein bisschen darüber nachzudenken, wann er alles angebracht hat, wann er alles geschaffen hat. Alles Sichtbare und Unsichtbare. Thron und Herrscher, Macht und Gewalten. Was sichtbar ist, das können wir anschauen, das können wir anlangen auf dieser Welt oder eben mit einer Unterwasserkamera erforschen. Dann gibt es auch das Unsichtbare. Und wenn der Paulus da redet von der Thron und Herrscher, Mächte und Gewalten, denkt er an zwei verschiedene Kategorien. Die eine Kategorie, das sind die Mächte, Engel beispielsweise, wo Gott treu sind, wo dazu geschickt sind, uns zu unterstützen und so weiter. Aber mit Thron und Mächte und Herrscher und Gewalten hat man dort mal auch die unguten, finsteren Mächte bezeichnet. Und das ist wichtig. Jesus steht auch über allen diesen Mächten. Das ist wichtig. Gerade dann, wenn du vielleicht den Eindruck hast, es stürzt die Sachen auf mich ein, wer hat jetzt da wirklich noch die Oberhand? Wer ist der Herrscher über allem? Dann ist es so wichtig, dass du weißt, Jesus hat das alles geschaffen. Jesus steht drüber. Das ganze Universum ist durch ihn geschaffen worden und hat in ihm sein Ziel. Als Kind hat mich das mit dem Universum extrem interessiert, weil ich das faszinierend gefunden und irgendwann habe ich gelesen, dass es nicht bloß ein Universum gibt, wahrscheinlich gibt es noch irgendwie ein paralleles Universum. Und ich habe dann gedacht, irgendwo ist das Universum dann auch das Ende. Aber das Universum ist nicht das Ende. Das Universum ist etwas, das Gott geschaffen hat. Durch Jesus. Also jeder Stern, jeder Planet, jedes schwarze Loch, alles, was so ganz spannend ist im Weltall, das hat Gott geschaffen. Und wenn du über das anfängst nachzudenken, am liebsten irgendwann im Winter, wenn es eine sternklare Nacht ist, wenn du Orion anschaust, sagst du, hey, mein Gott hat das alles geschaffen. Mein Jesus hat das geschaffen. Und jeder Dichter hat gesagt, der Gott, der die Sterne an den Himmel geworfen und verteilt hat, der ist für uns am Kreuz gestorben. Wahnsinn! Und ich glaube, manchmal haben wir wirklich ein viel zu kleines Bild von Jesus. Eben, wir sehen Jesus wie der Lukas Cranach, der ihn zeichnet als der Kreuzigte. Und dann ist es irgendwann in unserem Leben vielleicht erledigt. Jesus ist schon gestorben für mich am Kreuz, auferstanden, fort in den Himmel. Wird dann wieder interessant, wenn er kommt, aber in der Zwischenzeit wenden wir uns anderen Dingen mehr oder weniger zuwenden. Aber ich glaube, es würde sich mehr wie lohnen, über Jesus Christus nachzudenken. Wer er wirklich ist. Solus Christus, Christus allein. Im Kolosserbrief kannst du eigentlich für dich die Überschrift machen, keinen so wie Jesus, keinen mehr wie Jesus. Und alles in Jesus. Er ist wirklich absolut die Spitze. Und habt ihr gesehen? Spannendes kleines Sätzchen. Und alles hätte ihm sein Ziel. Alles läuft auf Jesus zu. Da kannst du nichts ändern, da kann niemand etwas dran ändern. Und das ist gut. Weil das heisst, Jesus bringt uns zum Ziel, aber er bringt auch die Weltgeschichte zu einem Ziel. Und eines Tages werden wir alle uns vor Gott verantworten. Jeder. Auch der, der dich belächelt, weil du von Jesus erzählst. Ah, du brauchst den Glauben an Jesus. Ja, ja, das ist so eine Krücke für Versager. Ja, ja. Auch der wird einmal vor dem Herrscher von dieser Welt stehen und sich vor ihm verantworten. Und weißt du, wie schön, wenn es denn so ist, wie der Paulus sagt, wenn du zusammen mit Jesus verherrlicht wirst, oh, dann ziehe ich meinen Hut auch vor dir. Wenn du zusammen mit Jesus in dieser Herrlichkeit vor dem Vater stehst, wow, es lohnt sich. Der Paulus schreibt auch Folgendes: Jesus ist vor allem anderen da gewesen. Und das unterscheidet uns zum Beispiel ganz fest von den Zeugen Jehovas. Die Zeugen Jehovas sagen, Jesus war das erste geschaffene Wesen gewesen, eigentlich der Engel Michael. Das ist zum Beispiel spannend zu wissen. Sie glauben nicht, dass Jesus Gott gewesen ist, sondern ein geschaffenes Wesen. Der Paulus sagt uns, Gott, Jesus ist vor allem anderen da gewesen. Und ich habe euch da versucht, etwas ein bisschen zu konstruieren. Das eine ist die Schriftrolle. Die Schriftrolle soll dir zeigen, alles hat in unserem Verständnis einen Anfang und ein Ende. Wie so eine Schriftrolle. Und das darfst du jetzt dir mal so vorstellen, das ist die ganze Weltzeit, die ganze Weltgeschichte. Die hat angefangen irgendwann, wissen wir nicht so genau, mit der Erschaffung der Welt. Ich glaube nicht, dass es dort bloß geklebt hat und dann ist alles gekommen. Und unsere Welt läuft auf ein Ende zu, wo es diese Welt einmal nicht mehr gibt. Das ist es so. Die Bibel sagt uns, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde wird geben. Das Alte wird vergehen und dann passiert etwas Neues. Das ist unsere Weltgeschichte, auch unsere Weltzeit. Und jetzt wäre es interessant, einmal auf dieser Weltzeit zu spekulieren, wo stehen wir jetzt? Wahrscheinlich irgendwo schon da hinten, irgendwo in der Rolle gegen das Ende, oder? Und dann sich auch zu überlegen, hey, und wie viel Lebenszeit ist auf dieser Rolle, wo ich bin? Vielleicht merkt ihr, das ist ein Hauch, das ist ein Moment, das ist schnell vorbei. Und Christus steht über dem allem. Also wenn du das Gefühl hast, Gott hat mein Leben nicht im Griff, weil er irgendwie nicht qualifiziert ist für das, vergiss es. Er hat viel mehr im Griff. Und das andere, was ich auch versucht habe, noch zu zeigen, ist, ich habe hinten nochmals das Weltall. Und auch das wird für eine bestimmte Zeit, so wie es jetzt ist, begrenzt existieren. Und das alles ist in den Händen von Gott. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie gross das Jesus Christus ist. Und wenn wir jetzt nochmal das Lied singen, ich traue auf dich, o Herr, dann merkt ihr, macht er vielleicht mit euch etwas anderes. Weil jetzt weiss ich, oder ahne ich, wissen wahrscheinlich, tun wir es nicht, aber jetzt ahnen wir, wie gross das Christus, Jesus muss sein, wo alles in der Hand hat und vor allem da gewesen ist, in allem da ist und auch wenn einmal alles vorbei ist und ein neuer Himmel und eine neue Erde da ist, er hat das alles in seinen Händen. Und ich glaube, das sollten wir, über dem sollten wir nachdenken. Weil sobald wir ein kleines Bild haben von Jesus, sobald wir ein kleines Bild haben von Gott, macht uns das ganz schön viel Probleme im Leben. Und dann verlieren wir uns irgendwo in einem Detail hinein und wissen nicht, wohin dass wir gehen, woher dass wir kommen. Und dann haben wir auch keinen Boden unter den Füßen. Er war vor allem anderen da gewesen. Und jetzt kommt etwas für Physiker. Und alles besteht durch ihn. Man hat hier versucht herauszufinden, gell? Was heben da wirklich die einzelnen Teile auf dieser Welt zusammen. Weil normal ist, wenn man anderen Sachen nicht Sorge gibt, dann geht sie kaputt und fällt auseinander. Mach das einmal mit deiner Zimmerpflanze. Mach einmal nichts mehr. Irgendwann wird sie knusprig. Und irgendwann kannst du sie mit dem Staubsauger einsaugen. Es zerfällt. Aber was ist das, was alles zusammenhebt? Bis ins kleinste Atom, oder wahrscheinlich sagt man heute nicht einmal mehr Atom, das wüsste der Tobias besser, wie das Zeug funktioniert. Aber durch Christus wird alles zusammengehebt, alles besteht durch ihn. Und darum kann Jesus auch, wenn er die Offenbarung lesen, darum kann Jesus wie auch auf dieser Weltbühne sagen, so, und jetzt kommt das, und jetzt kommt das, und jetzt kommt das, und jetzt kommt das, so lang, und dann ist fertig, Vorhang zu, Ende dieser Geschichte. Die Autorität hat nur eine. Die Autorität hat nur Jesus Christus allein. Und dem Christus gehören wir. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Und jetzt macht der Paulus etwas Spannendes. Ich hätte doch jetzt gerne noch gewusst, noch mehr so gross und raus, oder? Und jetzt kommt er auf Kolosser und sagt, und er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Kopf von seinem Leib. Und damit meint der Kolosser, wo ganz einen Haufen Probleme hatten. Auch ein riesiger Durcheinander. Ich bin froh, dass ihr da in vielem einen klareren Durchblick habt, wie die Leute dort mal. Aber er ist das Haupt der Gemeinde. Nicht irgendjemand. Nicht irgendwie ein kleines Jesulein. Ist ja schön, ich freue mich auf die Weihnacht, oder? Wo man wieder darüber staunet, liegt da im Stroh und lächelt uns an. Ja, das stimmt auch. Jesus ist ganz Mensch geworden. Aber vergessen wir das nicht, weil Herr unser Haupt ist. Und Haupt bedeutet ja Kopf, Hauptsache. Und Kille gehört zum Kyrios, gehört zum Herr. Und jetzt ist schon der Punkt, darf denn Christus auch in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seiner Autorität auch über uns herrschen, über uns regieren? Sind wir Menschen, die ihm zur Verfügung stehen? Sind wir Menschen, die tun, was er möchte? Lassen wir uns vom Haupt führen und leiten? Oder haben wir unseren eigenen Kopf und unsere eigenen Ideen? Ich habe etwas ganz Makabres gelesen, nicht im Blick, in einer anderen App. Dort hat es geheißen, dass jetzt die ersten Wissenschaftler und Ärzte sich Gedanken darüber machen, wie man einen Kopf transplantieren kann. Und die haben das schon geübt, aber nicht mit lebendigen Menschen, sondern mit zwei Leichen, was man da hintereinander machen muss und so weiter. Und, aber wir machen das manchmal als Christen so. Wir hätten Jesus als unser Haupt, aber wir laufen irgendetwas anderem vor. Etwas anderem nach. Statt das zu tun, was er uns gesagt hat, haben wir unsere eigenen Themen, haben wir unsere eigenen Programme. Und ich habe gedacht, ob es echt uns gelungen ist, was der Wissenschaft noch nicht gelungen ist, dass wir einfach den Kopf transplantieren. Und ich glaube, das war sicher auch das Problem von Martin Luther in seiner Zeit. Und er gemerkt hat, es ist nicht mehr Jesus Christus, der die Kirche regiert, sondern es sind die Mächtigen, die Bischöfe, die Päpste, die sich nicht nach Gottes Wort gerichtet haben und plötzlich so Fantasien hatten, dass man einfach Sachen ändern kann, anders kann erzählen, Leute kann in die Irre führen und so weiter. Ich hoffe, dass wir alle den richtigen Kopf haben, nämlich Jesus Christus selber. Gell? Und das andere ist, dass manche Leute sich dann auch trennen von Christus und seiner Gemeinde und das kommt nicht gut. Sie haben gesagt, wenn man das probiert mit dieser Kopftransplantation, der Körper von dem, der den Kopf hatte, stirbt. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn du keine Beziehung mehr hast zum Haupt, zum Kopf, dann stirbst du über kurz oder lang. Und jetzt redet Paulus von dem, was mit den Leuten in Korinth passiert ist. Wir haben es auch gesungen im Lied. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Weil Jesus hat nochmal angefangen. Eine neue Schöpfung, er hat aus uns neue Menschen gemacht. Ich bin von Neuem geboren, haben wir gesungen im Lied. Und das ist eine neue Schöpfung. Das ist etwas, was vorher nicht da war. Ab dem Moment bist du ein Kind Gottes. Ab dem Moment hast du Bürgerrecht im Himmel. Ab dem Moment gehörst du zu der Familie von Gott. Und das sind nicht einfach alle Menschen. Es sind nicht einfach alle Menschen Kinder Gottes, sondern wir werden das nur durch Jesus. Und auch dort, er ist der Anfang. Man könnte auch sagen, der Kopf oder der Beginn. Gott, alles auf Griechisch. Er ist der Anfang von der ersten Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Wenn er der Erste ist, dann gibt es noch andere, noch weitere. Und zu denen werden alle dazugehören, die zu Jesus Christus gehören. Alle, die uns schon vorausgegangen sind. Und wenn wir den Weg bzw. den Umweg über den Friedhof auch machen müssen, dann werden wir auch zu den Leuten gehören, die nach Gottes Plan auferstehen, aber auch nach dem Plan, dass Jesus in allem den ersten Platz einnehmen soll. Zuerst Jesus und dann wir. Zuerst der grosse Brüder und nachher du und ich. Das ist genial, oder? Eben, irgendwann hatte ich das Gefühl, Paulus, wie kann man jetzt da noch mehr sagen? Und er hat den Kolosser gesagt, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Weiss jemand von euch, was da für ein Bild ist? Genau, Niagarafell. Ich war selber auch dort, du kommst so ein lustiges Regimentchen über und du gehst in den Führer schauen, oder? Und dann das Bötchen geht dann so rundherum. Gewaltig, was da an Wassermassen kommt. Ich habe es zwar auch noch spannend gefunden, dass es dann immer so eine Einschicht auf den Bäumen hat. Es ist wirklich auch kalt dort, aber es sind gewaltige Wassermassen. Es ist nicht viel von allem Wasser, das dort oben runterkommt, aber fast. Und jetzt ist es spannend. In Jesus Christus wohnt die ganze Fülle von Gott. Jetzt sag du mir noch, warum brauchst du noch irgendwelche Aberglauben? Warum brauchst du noch irgendwelche Hokuspokus? Warum ist es dir noch wichtig, auf dieses und jenes zu achten? Ich weiss nicht, vielleicht trete ich jetzt jemandem von euch Füße, wie der Mond steht, damit die Erbsen im Garten gut wachsen. Warum müssen wir noch auf so Zeug achten? Warum können wir uns nicht ganz auf das einlassen, dass in Gott die ganze Fülle ist? Gell? Und bei den Kolossern hat es nochmal ein heikles Problem gegeben. Die haben nämlich auch noch so alte jüdische Geschichten mitgeschleppt, wo ich nicht glaube, dass sie Sachen sind aus dem Alten Testament, sondern so ein bisschen Volksglauben, Volksreligion. Und da hat es ein paar gehabt, die haben gesagt, ja, aber ich habe die Vision gehabt und ich habe den Engel gesehen und ich habe da Engel verehrt und drum. Und dort sagt der Paulus, hey, alle Fülle ist in Jesus Christus allein. Überprüf dich einmal selber. Ist für dich Jesus wirklich die Anlaufstation für alles? Oder mit was sicherst du dich rechts und links noch ab? Was musst du auch noch haben? Welches Ritual? Oder welche Schnapsidee oder was auch immer ist. In Jesus wohnt die ganze Fülle von Gott liebhaftig. Und eben, jetzt Paulus, oder? Ich liebe ihn. Was sagt man jetzt zu dieser grossen Fülle? Und er hat beschlossen, alles durch ihn mit sich zu versöhnen. Merkst du, das ist eine riesige Einladung. Hey, komm zu mir. Bei mir hast du die Fülle. Bei mir bist du daheim. Bei mir bist du wieder in Frieden. Bei mir bist du versöhnt. Und dann kommt das, was wir wissen. Es ist passiert, die Versöhnung, durch das, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat. So hat Gott Frieden geschafft. Im einen Lied haben wir etwas gesungen, das theologisch nicht verhebt. Es ist nicht Gottes Zorn, der besänftigt hat müssen werden am Kreuz. Was am Kreuz hat müssen in Ordnung gebracht werden, bist du und ich. Nicht Gott hat anders müssen gemacht werden, sondern der Mensch. Und Gott hat Frieden geschaffen. Und dann lesen wir, die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und da könnten wir jetzt auch wieder so ein Magenverstimmproblem bekommen. Also, wer ist jetzt mit Gott versöhnt? Alles. Alle. Jeder. Ich habe gemeint, Versöhnung gilt bloß für den, der das annimmt. Schau, da sind jetzt zwei Sachen wichtig. Das eine ist, wir müssen immer den gesamten Ratschluss von Gott kennen. Und gell, bei dir gibt es manchmal auch Dreckwäsche. Und alle die dreckige Wäsche, die landen vielleicht auch in so einer Wäschezeine da. Die einzige Wäsche, die wirklich sauber wird, ist die, die du in die Wäschmaschine reinsteckst. Aber eigentlich ist die Wäschmaschine für alle da. Wunderbare Erfindung. Für alle dreckige Wäsche von dieser ganzen Welt. Aber nur, wenn etwas mit dieser Wäsche passiert. Gell, wenn sie Füße hätte, wäre vielleicht manchmal gut, wär, vor allem wenn man Teenager daheim hat. Dann könnte nämlich einmal die Wäsche sich von allein irgendwo in die Wäschküche runterbegeben und in die Wäschmaschine reinhüpfen. Wenn die Wäsche das könnte machen, dann wäre sie selber verantwortlich dafür, ob sie sauber rauskommt oder nicht. Und genau so geht es mit der Versöhnung zwischen Gott und dir. Das ist etwas, wo ein Angebot ist, tatsächlich für alle. Und in dem Sinn ist auch die Versöhnung ein Angebot für alle. Der Karl Diener hat mir einmal erklärt, dass er jemandem gesagt hat, schau, es ist wie ein Vertrag. Da ist schon alles zahlt, da ist schon alles gemacht. Das Einzige, was noch fehlt, ist deine Unterschrift. Du musst sagen, mal, das möchte ich. Für mich persönlich. Und eben, es ist eben nicht ein Automatismus, dass alle dann irgendwie am Schluss gleich gerettet werden. Aber es ist ein Angebot für alle. Und das sagt uns der Text eigentlich ganz klar. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Also ihr merkt, Paulus widerspricht sich nicht. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Eben, da ist der Sprung in die Wäschmaschine rein. Wenn das nicht geschieht, dann gehen wir verloren, obwohl Gott alles tun hat, obwohl sein Friedensangebot gilt, wenn ich nicht einschlage, wenn ich nicht unterschreibe, wenn ich das nicht für mich persönlich nehme. Umkehr zu Gott und ein neues Leben anfangen, dann kann ich es vergessen. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und das ist das, was ich jedem Mensch eigentlich darf sagen. Das Schöne ist ja, dass ich mir nie Gedanken machen muss, nimmt er Gott den Mensch an, der mir jetzt gegenüber sitzt. Wohl, Gott nimmt ihn an. Hat schon alles gezahlt. Der muss bloß noch hören, dass es ein Angebot ist und ich darf vielleicht der sein, der das Angebot ausspricht. Der andere muss aber selber zuschlagen. Wie bei dem Black Friday, gell? Ich bin auch etwas im Nachgerannt, wo so ein Schnäppli war. Und so gemein, gell? Homepage überfordert, den Tunnel und dann hat es geheißen, leider, Sport, alles schon ausverkauft. Also das passiert bei Gott nicht. Wenn Gott mir ein Angebot macht von der Versöhnung, dann darf ich es annehmen, egal ob Black Friday ist oder nicht. Und ausverkauft ist es auch nicht. Der einzige Grund, warum ich Gottes Angebot könnte verpassen könnte, ist, weil ich es nicht will. Weil ich es für mich nicht will, annehmen. Und jetzt kommt Paulus wieder zurück in den Kolosserbrief. Er hat ja gesagt, eben Gott hat alles mit sich versöhnt. Und jetzt macht er es eben konkret. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Und er redet da nicht einfach von allen Kolossern, die es gegeben hat, sondern von der Gemeinde in Kolosse, von seiner Kirche. Und Kirche, das sind ja die Leute, die zu Jesus Christus gehören, wo Jesus ihr Haupt geworden ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott. Und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Paulus hat ein gutes Verständnis für das, was in uns ist. Und ich glaube, überall dort, wo wir Menschen, wir Geschöpfe, Gott nicht wirklich die Ehre geben und den Gehorsam geben für alles, was er ist und was er von uns erwartet, dort sind wir wirklich böse. Wir haben unser natürliches Leben ihm zu verdanken, also wir eigentlich auch unser ganzes Leben ihm gehören. Und eben, wie wüsst, dass Menschen sein können und miteinander umgehen können, muss ich euch nicht erzählen. Viele von euch haben das selber erlebt, das Böse durch andere Leute. Und ich bin mir sicher, du und ich, wir haben auch etwas gemacht, was uns vielleicht später leid tun hat und wo wir uns auch dafür schämen. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Leib auf sich nahm. Das war auch so eine Nierlehre dort bei den Kolossern. Die haben gesagt, ja, Jesus war da einfach so ein verkleideter Mensch gewesen, so, er hatte einen Skileib gehabt. Und er hat gar nicht richtig können sterben. Also, das, was Jesus gemacht hat, das war eigentlich nichts so Aussergewöhnliches gewesen. Doch, es war aussergewöhnlich gewesen. Weil Jesus war ganz Gott gewesen. Er ist auf die Welt gekommen, ist ganz Mensch geworden und ist wirklich gestorben am Kreuz. Das war nicht bloß einfach eine Täuschung. Für was? Und da ist auch der Paulus, er macht immer einen schönen Bogen. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können. Gell, heilig bedeutet, dass du zu Jesus gehörst. Für ihn ausgesondert bist. Ohne irgendeinen Makel. Nicht, weil du nichts falsch gemacht hast, sondern weil Gott dich in die Waschmaschine hineingesteckt hat. Sauber gewaschen hat. Durch sein Blut. Und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Der Teenager hat mir früher noch ein gutes Beispiel zeigen. Ich habe einmal gesagt, lass, der Teufel, der sieht alles, was du machst. Und der klagt dich auch für alles an. Und manchmal klagt dich dein schlechte Gewissen auch an. Und du musst sagen, eigentlich hat der, der mich jetzt anklagt, recht. Und ich habe gesagt, stell dir vor, der Teufel war hinter dir her, von deinem ersten Schnuff bis heute, wo du 16 bist. Und jede Sache, die du gedacht hast, die du gemacht hast, hat er fotografiert. Gell? Gedanken fotografieren, das müsste der Teufel irgendwie einfach da noch können haben. Und jetzt steht er vor Gott mit der Fotokamera beziehungsweise mit dem Filmdösli und hat den Beweis. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir heute nicht mehr Filmdösli haben, sondern wir machen das alles mit der Digikamera. Und dort ist es nicht so schwierig, dort kann ich auch ein Papierkörbchen, wo ich alles drin löschen kann. Aber da, wo es einen richtigen Film gegeben hat, hättest du wirklich das Filmdösli jetzt können zum Entwickeln bringen und Beweisfoti wären da gewesen. Ausser, du hättest etwas gemacht, wo mein Vater immer gesagt hat, das darfst du ja nicht machen. Weil ich bin ein neugieriges Kind war. Ich habe irgendwann so eine kleine Kamera bekommen und gehe die Fotos anschauen, bevor sie entwickelt sind. Das hat mich schon gereizt, oder? Aber wenn du den Film rausziehst, dann tust du ihn überbelichten und dann findet niemand mehr raus, was fotografiert worden ist. Und schau, das macht Jesus. Jesus hat alles ans Licht gebracht. Öffentlich ist er für deine und meine Schuld gestorben. Der Kolosser-Briefschreiber, der Paulus, wird dann sagen, unser ganzer Schuldbrief war öffentlich dort am Kreuz gewesen. Und durch das, dass alles ans Licht gekommen ist und dass Jesus für alles gestorben ist, gibt es keine Anklage mehr gegen dich und gegen mich. Und darum ist es auch gut, wenn etwas wieder passiert, wenn ich sofort mit dem zu Jesus komme und sage, hey, ich bringe es ans Licht, tut mir leid, bitte vergib du mir. Aber das ist schön, he? Früher konnte man einfach den Film überbelichten. Und jetzt sagt Paulus, Voraussetzung, und das mache ich manchmal nicht so gern. Gell? Bis jetzt hat alles so toll getönt, oder? Und jetzt kommt noch Voraussetzung, und diese Sachen müssen wir ernst nehmen. Wenn du in der Bibel selber für dich lesest und du merkst, da gibt es jetzt wie eine Bedingung, die man muss erfüllen muss, überlass sie nicht. Sondern schau ganz genau an, was ist die Bedingung. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet. Eben Kolosser, sie sind in der grossen Gefahr gewesen, dass sie wieder von Jesus weggelaufen sind. von dem, was alles ist, was alles kann, was alles tut, was die Fülle hat. Sie sind in der Gefahr gewesen, sich von dem abzuwenden. Und wenn du dich von dem abwendest, dann kommst du wirklich auf einen Weg, der dich vom frischen, tollen Wasser wegbringt und du kommst irgendwo in eine Wüste rein. Und in einer Wüste kannst du wirklich vertrocknen und zugrunde gehen. Das ist ganz wichtig, dass wir bei Christus bleiben und dass wir eben auf dem Fundament von unserem Glauben, dass wir dort drauf unser Leben bauen. Das ist übrigens ein Ringfundament für eine Garage. Mir hat es gefallen, weil es unten wie ein Kreuz drin hat. Aber nicht bloß Kreuz, sondern auch du verstehst, alles, was Christus ist, soll das Fundament sein von meinem Leben. Auch, dass er alles geschaffen hat, dass er der Höchste ist, der Erste, der, der alle Anbetung zu gut hat. Auf dem sollen wir bauen. Und euch durch nichts, nünt heisst auch im Griechischen nünt, und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lässt, die Gott euch mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht von Jesus gegeben hat. Ich habe mir überlegt, welches Bild könnte da passen. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, wenn so ein Wasserskifahrer loslässt, dann ist die Geschichte vorbei. Der Spass ist vorbei, er sitzt dann irgendwo im Meer oder auf dem See und ist nicht mehr da, wo es eigentlich sein sollte. Und genau das ist das, wenn wir uns von unserer Hoffnung abbringen lassen. Wenn wir nicht mehr am Glauben festheben, wenn wir nicht mehr an Jesus festheben, dann haben wir das gleiche Problem, wie wenn der da loslässt. Und eben, wenn du dir jetzt noch vorstellst, der ist irgendwo weit draußen auf dem Meer, dann kommt er auch nicht mehr heim. Weil auf dem Wasser laufen kann der nicht. Und in der Bibel immer, wenn das Wort Hoffnung vorkommt, Hoffnung meint nie, ich hoffe, dass es morgen nicht schneit. Sondern Hoffnung im biblischen Sinn ist immer eine Gewissheit, etwas, was garantiert passieren wird. Das wäre wie wenn ich würde sagen, ich hoffe, dass heute Abend wird. Das wird garantiert so sein. Und Hoffnung bedeutet eine Erwartung von Gutem, das garantiert kommt. Und wenn Gott dir etwas verspricht, wenn Gott uns etwas verspricht, dann haltet er es auch garantiert. Ich schließe mit dem letzten Satz aus dem Kolosser 1, 15 bis 20. Ihr habt diese Botschaft gehört. Wir könnten sagen, wir können sie nachlesen. Dank dem Luther und anderen, die Bibeln auf Deutsch übersetzt haben. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist. Botschaft von Jesus, Solus Christus. Und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Gründet euren Glauben wirklich aufs Wort Gottes. Eben, man kann tolle Bücher lesen, man kann spannende Filme sehen, man kann hören, was andere erlebt. Aber das Fundament von unserem Glauben ist die gute Nachricht, die wir in der Bibel haben. Das gibt uns den richtigen Boden. Solus Christus. Mehr als nur Heilsvermittler Jesus, sondern wirklich unseren Herr. Ich möchte euch einladen, dass wir vielleicht für einen Moment einfach still sein können, an Jesus denken. Ich würde ihn gerne die Zeit abschliessen mit Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass der Luther seinen Hörern Jesus vor Augen gemalt hat. Danke für das schöne Bild von Lukas Cranach. Danke aber darüber aus, dass du uns durch den Apostel Paulus Christus vor Augen gemalt hast, wie wir es heute Morgen haben dürfen anschauen. Jesus, du bist unser Erlöser. Du bist aber noch viel mehr. Du bist unser Herr. Du bist der Gott, wo alles durch ihn geschaffen worden ist. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist unser Richter, du bist unser Retter, du bist unsere Zukunft. Du bist der, auf den alles zuläuft. Auch jedes einzelne von uns. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns ganz fest darfst in unserem Herz bleiben. Heiliger Geist, komm und mal du das Bild von Jesus ganz deutlich auf die Leinwand von unserem Herz, dass wir das wirklich dürfen verinnerlichen. Und danke, Jesus, dass, wenn wir dich anschauen, dass wir dann das exakte Ebenbild, das exakte Bild von Gott, von unserem Vater im Himmel dürfen sehen. Und danke, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht verwirren lassen durch Leute, die andere Ideen feil halten, sondern dass wir an dir dürfen festheben und bei dir dürfen bleiben. Und Jesus, es ist unser grosser Wunsch, dass wir Menschen für dich dürfen gewinnen. Solche, die noch einen riesen Genuss haben, die noch nicht verstehen, warum dass du so wichtig bist. Wir möchten, dass sie dich kennenlernen. Als Retter, aber auch als Erlöser, als Herr und König von der ganzen Welt und darüber hinaus. Hilf du uns dabei und schenk du uns Gelingen. Amen.